Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Heute zu unserer Reihe Da brannte der Dornbusch, Schule des Betens, heute der vierte Teil. Zu Gast bei uns Schwester Dr. Lucida Schmieder aus Meiningen. In unserer Reihe über das Gebet haben wir in den letzten Folgen auf verschiedene Quellen des Gebets geschaut. Die Heilige Schrift, die Zeichen Gottes im Alltag, die Schöpfung. Heute schauen wir auf die Menschwerdung Gottes, Kindwerden mit dem Kind. Zu Gast ist, wie gesagt, Schwester Dr. Lucida Schmieder aus dem Evangelisationszentrum in Meiningen, die dazu ein gleichnamiges Buch herausgegeben hat und über das Gebet auch regelmäßig Kurse gibt, Exerzitien hält. Grüß Gott, Schwester Lucida.
Grüß Gott.
Freuen uns auf Ihren Vortrag.
Danke sehr. Ja, unser Thema ist die Menschwerdung Gottes, Kind werden mit dem Kind. Eine weitere Quelle des Betens findet sich in diesem Geheimnis der Menschwerdung. Gott hat sich nicht nur offenbart im Alten Bund, er zeigt sich nicht nur in seiner Schöpfung, sondern er hat sich selbst erniedrigt, ist zu uns Menschen hinabgestiegen. Die Menschwerdung Gottes übertrifft alle anderen Quellen des Betens. Denn die ganze Schöpfung ist aus dem göttlichen Wort und auf das göttliche Wort hin geschaffen. Die Gotteserfahrungen des Volkes Israel führen alle zu Christus hin. Der alte Bund findet seine Erfüllung im menschgewordenen Sohn Gottes. Auch das Bild des brennenden Dornbuschs ist ein Vorausbild für dieses Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Unfassbar! Gott selbst lässt sich auf die unscheinbare Menschennatur ein, auf die gebrochene und sündige Menschheit. Da geht er hinein. Er nimmt das dürre, blütenlose Gestrüpp des menschlichen Lebens mit all seinen Gebrechen an. Ein sehr beeindruckender Text, der die Menschwerdung betend reflektiert, ist der Prolog des Johannesevangeliums. Während die Evangelisten Matthäus und Lukas ihrem Evangelium jeweils Vorgeschichten voranstellen, in denen die Kindheit Jesu erzählt wird, leitet Johannes sein Evangelium mit einem Hymnus ein, der den Abstieg Gottes in das menschliche Fleisch besingt. Dieser urchristliche Hymnus hat drei Abschnitte. Im ersten, das sind die Verse 1 bis 5, wird das Wort in Griechisch Logos besungen. Das Wort, das seit Ewigkeit beim Vater ist und durch das die Welt geworden ist. Der zweite Teil, die Verse 6 bis 13, zeigt das Heilswirken des Wortes, des Logos. Durch Jesus Christus wurde der gefallenen Welt Heilung, Heiligung, Vergebung, Versöhnung, Neuschöpfung zuteil. Aber er wird von der Welt abgelehnt. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Der dritte Abschnitt, die Verse 14 bis 18, ist die Antwort der Glaubenden. Die Gemeinde, die glaubt, dass das Wort Gottes in die Welt gekommen ist, bekennt jetzt klar und deutlich, und das Wort ist Fleisch geworden. Wir können feststellen, die Verse 1 bis 17 beschreiben den Abstieg, wie Gott zu uns kommt, wie Gott sich uns ausliefert, bedingungslos ausliefert, wie Gott sich uns hingibt. Im letzten Vers, der Vers 18, da wird uns gesagt, dass er als Erhöhter wieder am Herzen des Vaters ruht, den er verkündet hat und dessen Wort er ist. Beim Abstieg war Jesus allein, das Wort allein, hat sich völlig entäußert und ist hinabgestiegen. Das ist in diesen ersten 17 Versen beschrieben. Beim Aufstieg nimmt Jesus alle mit, die an ihn glauben. Er steigt nicht allein hinauf, sondern er nimmt alle Glaubenden mit. Lesen und betrachten wir jetzt diesen kostbaren Text in einigen seiner zentralen Aspekte. Aber eines ist notwendig. Bevor wir das tun, wollen wir um den Heiligen Geist bitten, um die Ausgießung des Heiligen Geistes, in Griechisch Epiklese, die Herabkunft, die Ausgießung des Geistes, damit das göttliche Wort in uns allen fruchtbar wird. Erflehen wir diese Gabe des Geistes, damit wir das Wort Gottes in demselben Geist lesen, in dem es geschrieben wurde. Bitten wir bewusst um diese Geistausgießung, damit der Heilige Geist in der Fülle seiner Liebe auf uns und auf alle kommt, die uns anvertraut sind, die uns am Herzen liegen. Komm, Heiliger Geist. Wir betrachten den ersten Abschnitt. Das Aufleuchten des Wortes in der Schöpfung. 1 bis 5. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden. Und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Der zweite Abschnitt, das Heilswirken des Wortes. 6 bis 13. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht. Er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Drittens, die Antwort der Glaubenden. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater. Voll Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief: Dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Der Kernbegriff dieses Textes ist das griechische Wort Logos, das hier im Deutschen mit Wort übersetzt wird. Wort bedeutet an dieser Stelle im Grunde aber Gedanke, nämlich Gedanke Gottes. Im biblischen Sinne beinhaltet das Gedenken Gottes immer auch sein Tätigwerden. Das wird deutlich im hebräischen Begriff Dabar. Wort, Dabar, Logos. Denken wir an das Buch Genesis, wo es heißt, Gott sprach. Da wird das besonders deutlich. Dabar bedeutet nämlich Wort und Ereignis zugleich. Wort, Gedanke, Gedenken und Ereignis, Tat sind bei Gott gleichzeitig. Für Gott gibt es keine Trennung von Gedanke und Tat, von Entschluss und Verwirklichung in der Zeit. Wenn Gott denkt, gedenkt, dann geschieht es. Wenn er zum Beispiel denkt, was er ja unentwegt tut: Ich liebe dich, du bist mein geliebter Sohn. Ich liebe dich, du bist meine geliebte Tochter. Dann ist das ein Ereignis. Dann dürfen wir wahrnehmen, annehmen, in der Tiefe unseres Herzens bejahen, das heißt glauben, dass diese Liebe Gottes uns ganz und gar umhüllt, uns durchdringt. Das ist eine Wirklichkeit. Diese Liebe Gottes geht gleichsam unter die Haut. Sie geht ein ins innerste Mark, nicht nur in unserem körperlichen, leiblichen Sein, in unsere Leiblichkeit hinein, auch in das Seelenleben, in unsere Psyche und vor allem in den Geist. Gottes Liebe durchdringt uns durch und durch. Und seine Sehnsucht ist, dass wir dafür offen sind. Dass wir uns von ihm, von seinem Wort, das Ereignis und Tat zugleich ist, berühren lassen. dass wir mit allen Sinnen wahrnehmen, annehmen, hörend, schauend, spürend, hineinfühlend, tastend, seine Gegenwart in uns gleichsam hineinlassen, einlassen, unter die Haut gehen lassen, wie man so sagt. Im Anfang war das Wort. Dieser erste Satz des Johannesprologs erinnert an den Beginn des Schöpfungsberichtes. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Indem Johannes dieses bedeutungsvolle Wort aus dem Buch Genesis aufgreift, will er zugleich herausheben, dass nun Gott mitten in der Sündengeschichte der Menschheit einen neuen Anfang setzen will. Mit der Menschwerdung des Wortes beginnt Gott seine Geschichte mit den Menschen neu. Im Anfang war das Wort bedeutet, dass Gott auch unseren Anfang gesetzt hat und in unseren sündigen Verstrickungen einen Neuanfang setzen will. Wie der Anfang meines Lebens, wie die Umstände meiner Zeugung waren, ist nicht das Wesentliche. Das wirklich Wesentliche ist, dass Gott es zugelassen hat. Er hat mich gewollt und erkannt. Wir wissen ja, erkennen ist in der Bibel immer gleichbedeutend mit lieben. Gott hat sich völlig auf mich eingelassen, hat mich geliebt von Anfang an. Und dort, wo wir durch die Lebensumstände in unserem Anfang verletzt worden sind, will Gott einen neuen Anfang schenken. Einen heilen Anfang. Und unser Gott hat ja seine Macht zur Neuschöpfung in dem Neuanfang gezeigt, den er mit Maria gesetzt hat. Sie ist die Immaculata, die Unbefleckte. Man könnte sie auch Maria vom heilen Anfang nennen. Denn sie wurde vorausgeliebt, vorauserlöst, vorausgerettet. Ja, wir können betonen, sie wurde vorausgeheilt und vorausgeheiligt. Was Maria in der vorlaufenden Liebe Gottes geschenkt wurde, damit sie in Freiheit zur Menschwerdung Gottes Ja sagen konnte, wurde uns in der Taufe geschenkt, damit auch wir in Freiheit Ja sagen können. Ja zu unserer Heilung, ja zu einem neuen Leben. Wir sind durch die Schuld der Umwelt und auch durch unsere eigenen Sünden verletzt. Unsere Liebesfähigkeit ist gemindert. Unsere Hingabefähigkeit sehr begrenzt. Aber Gott will diesen Panzer der Schuld, auch den Panzer des Selbstschutzes durchbrechen und er will unsere Wunden heilen. Er will jedem von uns einen neuen Anfang schenken, der etwas viel Größeres ist als alles bisherige. So wie Maria ganz offen war für das Heilsangebot Gottes, ist jeder einzelne von uns eingeladen, sich dem Heilswirken Gottes zu öffnen, und dem persönlichen Namen einen neuen Titel anzufügen, nämlich den Titel Vom neuen Anfang. Maria vom neuen Anfang. Elisabeth vom neuen Anfang. Anna Maria vom neuen Anfang. Dorothea vom neuen Anfang. Hans vom neuen Anfang. Peter vom neuen Anfang. Wolfgang vom neuen Anfang. Das ist Realität Gottes. Das ist Verheißung Gottes. Und in dem Maße, wo wir diese Verheißung Gottes in Hoffnung gleichsam als erfüllt vorausnehmen, sind wir von seinem Geist bewegt, sind wir hoffnungsbewegte Menschen. Die Hoffnung will uns ja befähigen, die Erfüllung der Verheißung Gottes jetzt schon, während wir noch nichts sehen, nichts spüren, nichts hören, nichts merken von der Veränderung, vorauszunehmen. Ja, Herr, so ist es. Du setzt auch in meinem Leben einen neuen Anfang. Die gläubige Gemeinde hat in diesem Hymnus gebetet, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Der neue Anfang, das lebendige Wort des ewigen Vaters, will in die Welt kommen. In unserer Welt, hier und jetzt. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, leuchtet nicht nur in der Schöpfung auf, sondern will auch mich erleuchten, mir Licht schenken. Licht meint in der Heiligen Schrift erhellende, erbarmende Liebe. Auch erheiternde Liebe, frohmachende Liebe. Und zwar in zwei Sinnrichtungen. Die erbarmende, frohmachende Liebe Gottes wird heilend wie Salböl auf offenen Wunden. Diese erbarmende Liebe, die hell macht, ist aber zugleich auch fest wie ein Hammer, der Panzer zerbricht. Denn wir wissen, wenn wir über einen Panzer nur so zärtlich streicheln, da verändert sich nichts. Darum sagt Jeremia, ist nicht mein Wort wie Feuer, Spruch des Herrn, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Manchmal brauchen wir auch dieses Lösende, scharfe, zerbrechende Wort Gottes, das auseinanderreißt, dass wir überhaupt nicht lösen und wegschaffen können. Wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert, ist sein Wort. Es ist doch oft so, dass wir manchmal so eingemauert sind, so festgefahren. Wir haben uns eine Festung angelegt, alles aus Selbstschutz, das irgendwann mal legitim war, besonders in den Kindheitserfahrungen. Aber dann engt es uns ein. Und wir können nicht mehr durchatmen. Wir sind unfrei geworden. Wir sind zwanghaft geworden. Und wir sind hart geworden, vielleicht auch verbittert. Und da gilt es, aus ganzem Herzen den anzurufen, der alles lösen und erlösen kann. Komm, Heiliger Geist, zerbrich meinen Panzer, zerbrich die Mauer. Dann ein andermal wenn ich mit meinen Wunden und Verletzungen konfrontiert bin, brauche ich dieses Salböl, diese zärtliche, erbarmende Liebe Gottes. Der Herr will uns das schenken, was wir brauchen. Darum ist es so wichtig, dass wir uns selber auch erkennen, auf unsere Schliche kommen und vor allem keine Angst haben, unseren Herrn und Schöpfer, der sich so herabgelassen hat in unsere sündige Menschheit, in unser eigenes Leben hineinzulassen. Da heißt es ja im Johannesprolog, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Im Griechischen bedeutet Macht Exousia. Es ist eine Vollmacht, eine Befreiungsmacht. Sie schenkt nicht nur Lösung, Erlösung, Freiheit, sondern auch eine solche innere Kraft und Fähigkeit zur Verkündigung. Was in Paulus gelebt hat, der sagt, es drängt mich, ich kann gar nicht anders als verkünden, ist in diesem Wort auch enthalten. Es ist Freimut, es ist ein von der Liebe gleichsam bewegtes Künden und Verkünden dessen, was uns geschenkt worden ist. Die Freiheit der Kinder Gottes. Darin ist Mut, Freimut, Gottesfurcht enthalten und die Menschenfurcht verliert sich völlig. Das sind eben die, die an seinen Namen glauben. Der Name Gottes, Jahwe, ich bin da. Ich bin da für euch. Der Name Jesu. Jahwe, der Ich bin da, der heilt und rettet, der neu schafft, der dich in seiner Liebe neu werden lässt. Das ist übrigens der Schlüsselsatz des Prologes. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Es geht im Letzten darum, Kind zu werden mit dem Kind. Gott selbst wird ja ein Kind, ein ganz kleines Kind, ein Baby, das ganz offen ist, ganz hingegeben an den Vater. Und ganz ausgestreckt nach den Menschen. In seiner Wehrlosigkeit, in seiner Ohnmacht ist das göttliche Kind völlig abhängig von seiner Umwelt. Völlig ausgeliefert an die Menschen. Wenn uns dieses göttliche Kind anblickt, wird unser eigenes Kind im Unbewussten, unsere Kinderseele angeblickt. Wagen wir es doch, unser inneres Kind vom göttlichen Kind anschauen zu lassen. Gott liefert sich im Kind jedem von uns bedingungslos aus. Im Geheimnis von Bethlehem ahnen wir etwas von der Länge und Breite, von der Höhe und Tiefe der Liebe Gottes, die alle Erkenntnisse übersteigt, wie es Paulus im Epheserbrief 3,18 uns begeisternd vermittelt. Die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe der Liebe Gottes. von allen Dimensionen her. Trifft uns diese Liebe Gottes. Und Gott, der unendlich große, allmächtige, allheilige, macht sich uns gleich. Er macht sich klein, unscheinbar, machtlos. Er geht ein in unsere Grenzen, in unsere Schwächen und Behinderungen. Er lässt sich buchstäblich, das wird schon in der Krippe aufgezeigt, zerbrechen. Er gibt das Letzte, das Leben für uns. Im Geheimnis der Menschwerdung wird offenbar, dass uns die göttliche Liebe voll und ganz an sich ziehen will. Das Kindwerden Gottes, das wir an Weihnachten feiern, ist der Anfang der großen Liebe, die stärker ist als jede Sünde, als Tod und Hölle. Diese unendlich große Liebe ist so unfassbar und so stark, dass alle Grausamkeiten und Bosheiten dieser Welt zerbrechen, zerschmelzen. Gott will in uns Kind werden, damit unsere Kinderseele befreit wird. Und glauben wir es, vielleicht haben es schon manche unter Ihnen gespürt, unter dem liebenden Blick des göttlichen Kindes kann Verwandlung geschehen. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Gnade über Gnade. Ein geistlicher Autor, Henri Caffarel, beschrieb eine Begebenheit, die mich sehr beeindruckt hat. Und erzählt, wie er bei einem Pfarrer in einer einsamen Berggegend Weihnachten verbrachte. Und wie er dann aus ihm, diesem ganz wortkargen, aber so tiefgläubigen Pfarrer, sein Geheimnis entlockte, die Kinderseele. Er sagte, für so viele Leute ist christliches Leben gleichbedeutend mit Anstrengung, Gespanntheit, Bemühung, Leistung, Rekorde. Aber das christliche Beten ist viel weniger greifbar, sichtbar, äußerlich. Es ist in der Tiefe des Wesens etwas Feines, Zartes, Reines, Gelöstes, eine Bewegung der Seele, ein Zustimmen unserer inneren Freiheit. Tiefer, ganz tief unter unserem religiösen Tun, unserem spürbaren inneren Erleben, unseren heftigen Sehnsüchten, unseren engbrüstigen Ansprüchen, ist in uns ein Raum der Frische, der Unschuld, der Jungfräulichkeit. Härten, Ängste, Bosheiten, Schmutz des äußeren Lebens können ihn nicht erreichen, nicht beflecken, nicht anstecken. Dort lebt unsere Kinderseele, jung, frisch, rein, unverbraucht, unverletzt. Aber bei fast allen Menschen lebt dieses kleine Mädchen eingesperrt. Christ Christsein heißt zunächst, das gefangene Kind befreien, es ins Licht führen, seine Fesseln lösen. Und siehe, es atmet, es singt ein helles, klares Lied. Wie können wir das an uns geschehen lassen? Einige Fragen zur Besinnung. Wie geht es mir? Erfahre ich mich von Gott gewollt, von ihm unendlich geliebt? Kann ich mich annehmen als die Person, die ich bin? Im Flehen um den Heiligen Geist kommen wir unserem tiefsten innersten Geheimnis da immer näher. Warum bitten wir nicht? Herr, ich will mich von dir erneuern lassen. Ich will mich einlassen auf einen neuen Anfang. Oder haben Sie schon einmal erlebt, irgendeiner Situation, wo sie gespürt haben, jetzt hat Gott mir etwas Neues geschenkt. Jetzt kann ich plötzlich das Alte loslassen. Ich kann mich verabschieden. Ich kann mich versöhnen. Und die wichtigste Frage ist wohl, habe ich mein inneres Kind in der Tiefe meiner Seele schon entdecken dürfen? Wie gehe ich mit meinem inneren Kind um? Verdränge ich es in mir? Will ich es dauernd loshaben? Habe ich überhaupt kein Verständnis mit meinen Gefühlen und Gefühlsausbrüchen und Empfindungen? Mache ich mir dauernd Vorwürfe? Wie gehe ich mit meinem inneren Kind um? Wenn Menschen mir erzählen, dass sie sich so unmöglich finden, immer wieder Zornesausbrüchen ausgeliefert sind oder auch solchen schwer zu ertragenden Lähmungserscheinungen, keine Lust zu nichts, da frage ich auch, ja, wie spürt sich das an von innen her? Wie haben Sie sich erlebt in früheren Zeiten, in der Kinder? Ja, da durfte ich ja nichts sagen, da musste ich ja still sein. Da durfte ich ja überhaupt nicht meinen Zorn zeigen oder meine Unlust. Dann wird es ja immer schlimmer. Ja, was können wir dann tun? Einen Dialog beginnen mit unserem inneren Kind. Du, ich verstehe dich, dass du jetzt wieder unbegründet Angst hast. Aber das ist von der Erinnerung. Da ist eine Assoziation, die dich wieder erinnert hat, wie schlimm das war, wie der Vater dich angeschrien hat oder wie du nicht ernst genommen wurdest. Oder wie du hinausgeschickt wurdest, wo du doch so gerne etwas erzählen wolltest und dich dann so ausgestoßen erlebt hast. Verständnis des Erwachsenen, der zum kleinen Kind sagt, du, ich verstehe dich. Aber schau, heute ist es ganz anders. Ich will dich annehmen. Das heißt, ich sage ja zu dem, was in mir gewesen ist. Und ich verstehe dieses kleine, liebe Kind, das ich nicht zu helfen wusste. Aber jetzt wird ihm ja existenziell geholfen durch die Große, durch die Erwachsene, durch den älteren Bruder oder die ältere Schwester, die es jetzt liebend anschaut, verstehend behandelt und dann klar und deutlich sagt, aber weißt du, du darfst mich jetzt nicht zwingen, dass ich das, was ja gar keine Existenzberechtigung mehr hat heute, das unechte Gefühl, in mir so heftig werden zu lassen. Ich nehme dich ganz neu an und was sehr helfen kann und gerade jetzt in der Weihnachtszeit für uns eine Chance ist, ich will dich gleichsam dem göttlichen Kind in die Arme geben. Jetzt bitte ich das göttliche Kind, dass es mich, meine Kinderseele anblickt und im Anschauen seines Bildes, da werden wir verwandelt. Wo strahlt Licht auf? Kind werden mit dem Kind, sich vom göttlichen Kind in die Arme nehmen lassen, anblicken lassen. Und warum könnten wir nicht Maria bitten, nimm mich, nimm mein Kind und leg du es neben Jesus in die Krippe, damit das göttliche Kind mich, mein inneres Kind, anblickt. Und dann wird die gefangene Kinderseele frei. Denn wer sich von Gott anblicken lässt, dem strahlt das Licht auf. Dem werden Zeichen der Hoffnung geschenkt. Ein Leuchten im Herzen, mitten in der Dunkelheit. Ja, das wahre Licht kam in die Welt. Christus in unsere Mitte. Er ist wie ein Stern der Hoffnung. Er ist das Leuchten auf unserem Weg. Du göttliches Kind, kleines Kind, in dem der große Gott lebt, Fülle des Lebens, mitten im Stall, mitten im Gestrüpp, mitten im Dschungel, mitten in ausweglosen Situationen. Du, Fülle des Lebens, Geheimnis der Liebe. Du kannst alles neu machen. Du willst jeden von uns diesen neuen, heilen Anfang schenken. So bitten wir dich, gütiger Gott, du liebst uns zuerst, ohne Bedingungen, ganz umsonst. Du hast dich uns geschenkt in deinem geliebten Sohn, in deinem Wort. Er ist Mensch geworden. Gleich, als wir noch Sünder waren, in grenzenloser Hingabe schenkst du dich uns als Kind, arm und klein, schwach und ohnmächtig, damit auch wir Kinder Gottes werden, damit auch wir für immer dir gehören und Heimat finden bei dir. Du kennst unsere Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Heimat. Du willst uns Heimat geben, ein Zuhause schenken. Danke, dass du uns Maria zur Mutter gegeben hast, damit wir mit ihr, Jesus, das Licht der Welt, auch in demütiger Liebe empfangen. Damit wir auch, wie Maria, das Licht der Welt, Jesus Christus, in unseren Herzen zu den Menschen tragen. Hilf uns, dass du, Herr, Jesus Christus, Mensch gewordener, immer die Mitte, den ersten Platz in unseren Herzen einnimmst. Und wir dir nichts, absolut nichts vorziehen, damit auch wir ganz durchwirkt von deinem Licht für andere Licht werden können. Wegweisend zu dir die Menschen hinführen, damit sie neues Leben empfangen, damit der Sinn ihres Lebens Erfüllung empfängt.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, das war ein Vortrag von Schwester Dr. Lucida Schmieder aus Mayingen zur Schule des Gebets, der vierte Teil heute. Sie können diese Gedanken noch einmal hören, wenn Sie eine CD bei Radio Horeb bestellen unter der 08323 9675 120. Diese Telefonnummer finden Sie auch auf der Rückseite unseres Monatsprogrammfaltblatts. Oder Sie gehen auf unsere Homepage, wenn Sie Internetzugang haben, www.horeb.org. Dort können Sie sich die Sendung auch herunterladen. Diesmal können Sie aber auch diese Gedanken nachlesen. Wie unser Titel, Da brannte der Dornbusch, Schule des Betens, gibt es ein Buch, das Schwester Lucida Schmieder zusammen mit Bernhard Sill herausgegeben hat, erschienen im EOS Verlag. Und Sie können auch in Mayingen im nächsten Jahr an einem Kurs teilnehmen, eine Schule des Betens, ein sechsteiliger Schulungskurs, der sich über 3 Jahre hinzieht. Schwester Lucida, das heißt, man hat dann 6 Termine, die über 3 Jahre verteilt sind, oder wie sieht das aus?
Man hat genau jedes Jahr 2 Termine, es ist also nicht so zeitintensiv, immer von Mittwochabend bis Sonntagmittag. Und die ersten 3 Jahre sind der Grundkurs. Es ist wie eine Schule des Betens, wie der Name es sagt, aber auch eine Beziehungsschule, eine Schule des Lebens. Mhm. Und diese 3 Jahre können dann fortgesetzt werden in dem Aufbaukurs, wo es um Mystik geht.
Gut, die Informationen zum Kurs findet man auf der Homepage vom Evangelisationszentrum Mayingen unter www.lumenchristi.de. Und die Angaben hinterlegen wir dann auch alle im Informationsfeld zu dieser Sendung. Schwester Lucida, Ihnen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Alles Gute und ja, gesegnete Weihnachten, ein frohes neues Jahr dann.
Danke, das wünsche ich Ihnen allen auch.
Danke. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.